Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht zum wichtigsten Vortrag kommen wir, ich glaube, zum schwierigsten auch. Ich möchte über das Gebet als Vorsehung oder Vorsehung als Gebet sprechen. Einer der wichtigsten Begriffe christlicher Lebensbewältigung heißt Vorsehung. Nicht, leider gehört er nicht zu jenen Urworten, in denen die religiöse Erfahrung unserer Zeit sich verdichtet. Die man heute nur auszusprechen braucht, um unmittelbar verstanden zu sein. Schon in der Bibel, dann aber auch im Laufe der Frömmigkeits- und Glaubensgeschichte, nicht, verzeiht sich eine Vielfalt von wechselnden, einander ablösenden Urworten, die jeweils einen gnadenhaften Zugang zur Offenbarung bilden. Solche Schlüsselworte sind heute etwa Bruder, Schwester, Nächstenliebe, Zukunft, Hoffnung und andere mehr. Den Ausdruck Vorsehung suchen wir vergebens auf dieser Liste. Dennoch gehört es zu jenen Wirklichkeiten, die einen wesentlichen Aufschluss darüber vermitteln, was der betende Mensch in seinem endlichen Sein und Gott in seiner unendlichen Güte ist. Gar keine Epoche der Heilsgeschichte war auf das, was im Vorsehungsbegriff gemeint ist, mehr angewiesen. Erster Punkt, das Wesen der Vorsehung. Sehen Sie, der heutige Mensch lehnt sich instinktiv gegen jegliche Ungerechtigkeit auf. Ungerecht wäre für ihn aber eine Vorsehung, die sich im Rahmen eines magischen Weltbildes ausdrückt. Magie will Gottes Kraft in ihre Dienste zwingen, während sich die christliche Haltung ihr unterwirft. Die Einwände eines erbitterten Menschen gegen eine solche Vorsehungsauffassung klingen manchmal bitter. Einige haben den Trick herausgefunden. Alles geschieht nach ihrem Wunsch. Bei ihrem Ausflug ist immer schönes Wetter. Wäre die Vorsehung nichts anderes als eine Indienststellung Gottes zum handfesten Gebrauch des Alltags, das heißt Magie, dann wäre sie eine Regung des selbstsüchtigen Herzens. Auch Gott hat eine solche magische Auffassung der Vorsehung scharf verurteilt. Das Buch Job handelt von nichts anderem. Im christlichen Seinsverständnis hat der Satz keinen Platz: Wem es gut geht, ist ein besserer Mensch. Oft ist nämlich das Gegenteil wahr. Es gibt gottergebene Menschen, die ein erfolgloses Leben verbringen, die jedem Unglück begegnen, die immer dort stehen, wo der Blitz einschlägt. Die Botschaft der Vorsehung ist eine Wahrheit Gottes. Demnach ist sie eine Kunde von Freude und Befreiung. Sie ist an die Freunde des Herrn, das heißt an die Bedrückten und Geängstigten, ergangen. Sie besagt im Grunde: Wenn du niemand mehr hast, um dir zu helfen, wenn du gar keinen Ausweg mehr siehst, denke an Gott. Er ist immer bei dir und steht immer für dir. Demnach dürfte und müsste vielleicht auch müsste man sich ernsthaft fragen, ob die Botschaft der Vorsehung nicht inhaltlich dasselbe bedeutet wie jene Wirklichkeit, die der Apostel nicht wahr, Paulus Hoffen wieder Hoffen nennt. Von Abraham heißt es, wieder alle Hoffnung hat er gehofft im Glauben. Römerbrief 4, 18. Sehen Sie, die Unglücklichen sind die Lieblinge des Herrn. Gerade sie, weil sie ohne Gott gar keine Hoffnung mehr hätten. Somit würde, ich war meiner Ansicht nach, die Vorsehung in einem Wandel der Gesinnung bestehen. In einem innerlichen Umdenken. Nicht in erster Linie oder vielleicht gar nicht darin, dass unser Herr Gott auf wunderbare Weise in unser Leben eingreift, Bedrohungen wegschafft, Angriffe zunichte macht. Sie bedeutet wesentlich, es gibt immer einen Ausweg. Vielleicht bleibt alles beim Alten. Vielleicht weicht die Bedrohung nicht. Vielleicht muss der Mensch seine Ängste nicht weitertragen. Trotzdem hat sich alles geändert. In all dem und durch all das erscheint die Güte und die Freude Gottes. Der Mensch kann nun sagen, es tut zwar weh, aber im Grunde ist es nicht so wichtig. Es zählt nicht. Leider darf ich nicht bestreiten, dass es in der Bibel eine Oberflächenströmung gibt, die dieser Vorsehungsauffassung zuwiderläuft. Da wird oft den frommen Erfolg verheißen. Sieg über Feinde, Eroberung und Sicherheit. Aber es gibt eine Tiefenströmung der Offenbarung. Da erwartet Israel etwas anderes. Es harrt auf eine Tröstung im Unheil. Hofft auf einen Ausweg aus der Bedrängnis. Dies findet in den prophetischen Büchern und in der Weisheitsliteratur seinen Ausdruck. Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich rufe dich beim Namen. Mein bist du. Du bist wichtig vor meinen Augen, wertvoll und geliebt. Und dann der schöne Text aus dem Psalm 23. Müsste ich wandern durch todfinsteres Tal, ich fürchte kein Unheil. Du bist ja bei mir. Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Wen habe ich zu fürchten? Jahwe ist meines Lebens Hort. Vor wem sollte mir bangen? Und dann im Buch der Sprüche lesen wir, wer auf mich hört, der wohnt sicher, ohne Bangen vor dem Schrecken des Unheils. Wenn du dich schlafen legst, schreckst du nicht auf. Bist du eingeschlafen, so schlummerst du süß. Du brauchst dich nicht fürchten vor plötzlichem Grauen. Aus diesen Verheißungen erwächst in Israel eine neue Dimension des Glaubensverständnisses, die Gelassenheit des Vertrauens in Not. Für die Verdeutung des Vorsehungsbegriffes ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass Gott diese Menschen hart prüfen ließ und von ihnen die Schläge des Schicksals nicht abwendete. Er verlangte von ihnen aber, dass sie selbst in Augenblicken der äußersten Not Ruhe bewahren. Als ob er ihnen sagte, das Letzte und Wichtigste deines Seins vermag dir niemand zu nehmen. Es ist in meiner Barmherzigkeit für ewig aufgehoben. Es gibt also keine Proletarier des Heils. Selbst wenn alles zusammenbricht, meine Verheißung, der Himmel, steht für dich immer offen. Ich danke Ihnen. D. der Jubel des inneren Befreitseins, das trotzdem und dennoch des Gottvertrauens, bricht dann im neuen Bund mächtig hervor. Wer vermag uns zu lösen von der Liebe Christi? Not, Drangsal, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Henkerschwert. Ich bin dessen gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch überhaupt etwas in der Welt wird uns zu lösen vermögen von der Liebe Gottes, die ist in Christus unserem Herrn. Noch überhaupt etwas in der Welt. In diesem Text findet die Lehre über die Vorsehung ihren gedrängten Ausdruck. Gar keine Macht der Welt, gar keine äußere Bedrohung, keine Sünde, keine Verschuldung, gar keine psychologische Verstrickung haben Macht über die Gnade. Sehen Sie, ich vergegen alle vorläufigen Evidenzen unserer Welt, selbst gegen das eigene Herz, das uns anklagt, beunruhigt und kleinmütig macht, soll der Christ dem Gefühl der Zuversicht des endgültigen Erlösseins zum Durchbruch verhelfen. Im 1. Johannesbrief 3,19 steht ein sehr schöner Satz, den ich sehr gern habe. Wohl sollen wir mit unserem Herzen Zwiesprache halten, aber vor Gott. Wenn dann unser Herz uns verurteilt, wohlan, dann ist Gott eben größer als unser Herz. Er ist größer als unser Herz. Tiefer noch dringt die Verheißung des Römerbriefes in das Geheimnis der Vorsehung ein. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Ohne Einschränkung, ohne Vorbehalt steht dieser Satz in der Offenbarung. Aurelius Augustinus fügt mit logischer Folgerichtigkeit in seinem Kommentar hinzu, auch die Sünden, etiam peccata. Es ist also im Grunde nicht so wichtig, was in unserem Leben geschah, was wir vergegenwärtigt sind und was in der Zukunft uns noch zustoßen mag. Gottes Treue und Milde stehen über allem, auch über jeglichem Verhängnis und jeglicher Schuld. Alles in unserem Leben kann einen anderen Sinn, eine neue Bedeutung erhalten, kann zu einer Stufe zu Gott werden. In Christus erschien die Barmherzigkeit Gottes in unserer Mitte. Von ihm ging die endgültige Verheißung aus. In der geheimen Offenbarung 3,8 steht dieser Satz: Ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand mehr schließen kann. Dieser Satz ist der Inbegriff der Vorsehung. In dieser Sicht darf ich vielleicht behaupten, dass die Botschaft der Vorsehung im Grunde eine Botschaft von der Auferstehung Christi ist. Mag dieser Gedanke auf den ersten Blick seltsam erscheinen, beim näheren Nachdenken stimmt er. Sehen Sie, die Freunde Christi haben das Hinscheiden eines Menschen erlebt, der in seinem Leben nur Güte und Verständnis ausstrahlt. Es war endlich jemand da, der sich durch gar keine Macht dieser Welt beeindrucken ließ, der sich restlos an die Seite der Schwachen und Bedrückten stellte. Ein einfacher Mensch, der vor allem darin groß war, dass er in alle Beengungen des Lebens einging. in seiner bedrückenden Müdigkeit immer noch ein gutes Wort für seine Freunde fand. Er hat niemals gehasst, nie Böses mit Bösem vergolten, und diesen Menschen hat man umgebracht. In ihrem Auferstehungsglauben haben die Freunde Christi erkannt, dass die Gesinnung Christi ewige Gültigkeit hat. Güte, Menschenfreundlichkeit, Verzeihung und Zuneigung sind der letzte Maßstab des Lebens. Nicht wahr, dieser Mensch, unser Herr Christus, ist mit seinem in irdischen Bereich verwirklichten Haltung zum Wesen jeder echten Menschlichkeit nicht geworden. Von nun an verwirklicht ein jeder, der seine eigene menschliche Wirklichkeit ehrlich besteht, die Gesinnung Christi, ist also im Grunde ausdrücklich oder anonym bereits ein Christ. Es gibt gar keine Macht der Welt mehr, die Christus von uns nehmen könnte. Mögen jene, die sich in ihrer Selbstsucht das eigene Selbst zum Lebensgesetz gemacht haben, uns Leid und Not zufügen. Im tiefsten unserer Existenz haben sie gar keine Macht mehr über uns. Christus hat zu allem ehrlich Vergemeinten des Menschenherzens, vor allem zu aller Milde und Verzeihung, in seiner Auferstehung sein unendliches Ja gesagt. Im zweiten Brief an die Korinther lesen wir, mit ihm ist das Ja verwirklicht worden. Alle Verheißungen Gottes haben in ihm ihr Ja gefunden. Durch ihn ist das Amen da. So wurde das Kleinliche und Niedliche unserer Welt endgültig besiegt. In seiner Auferstehung von den Toten und in seiner Erhöhung zur Rechten Gottes im Himmel ist er über alle Herrschaften, Mächte und Kräfte und Gewalten oder wie sie auch sonst heißen mögen, erhaben, nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt. Gott hat uns in Christus einen neuen Anfang geschenkt. In allen Situationen unseres Lebens haben wir noch eine Möglichkeit des Neubeginns. Für Gott ist niemand, kein Mensch, endgültig verloren. Dies wäre der wesentliche Inhalt, die inwendige Verheißung des Glaubens an die Vorsehung. Nun zweitens, falsche Vorsehungsauffassungen. Die Lehre von der Vorsehung steht im Herzpunkt der christlichen Botschaft und damit auch im Mittelpunkt des christlichen Betens. In ihr läuft alles zusammen, was unser Herr Christus durch Gleichnisse und vor allem durch das Herrengebet verkündet hat. Es ist also wichtig zu verstehen, wie er sie meint. Umso mehr, als der Gedanke der Vorsehung ins Welthafte geglitten ist und dabei einen falschen Sinn angenommen hat. So muss er gegen ähnliche, aber doch wesensverschiedene Vorstellungen abgegrenzt werden. Ich möchte hier nur zwei erwähnen, auf die sich aber alle andere zurückführen, nicht verlassen. Erstens, das Wort Vorsehung mag etwas Mythologisches meinen. Etwa, ein höheres Wesen ist dem Menschen hold, wacht über ihn und sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Diese schützenden Mächte sind im Letzten mit dem menschlichen Wesen nicht identisch. Im Zusammenhang damit steht auch der Begriff des Glückes. Auch dieses Phänomen kann sich ins mythologische verschieben, zum Beispiel in den Geschichten von Sonntagskind oder vom Hans im Glück. Ja, noch mehr weg ins Abergläubische, wie das in unzähligen Vorstellungen von Sternen, Konstellationen und Vorzeichen geschehen ist. Niemand wird aber ernstlich meinen, Vorsehung bedeute dergleichen. Aber eines müssen wir ernstlich sehen, solche Vorstellungen sind sehr alt. Sie sitzen sehr tief im Bereich des Unbewussten. Gegen sie gilt es besonders anzukämpfen. Zweitens, größere gedankliche Bedeutung hat ein Versuch, der vom Begriff der Ordnung ausgeht. Das Gute, das Wahre und der Sinn müssen von außenstehenden Mächten beschützt werden. So kann für einen Menschen, der für solche Werte einen besonderen Sinn besitzt, die Ordnung der Welt einen numinosen Sinn erhalten. Es vermag der Eindruck entstehen, die Dinge seien in sich geordnet, das Geschehen der Welt verläufe in großen Zusammenhängen. In diesem Sinn würde Vorsehung bedeuten, dass der Mensch in einem inneren Einvernehmen mit der Ordnung der Dinge besteht, dass er der Wirklichkeit gehorcht. Darin mag ein großes Maß an Demut und Bescheidung enthalten sein. Es bedeutet aber sicherlich nicht Vorsehung im christlichen Sinn. Wenn wir diese zwei Strukturen der Vorsehung miteinander vergleichen, dann bemerken wir zwei typische Einstellungen der Welt gegenüber, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Beide Deutungen sind im Grunde märchenhaft. Wir stehen ganz anders in unserem Leben. Wir sind gar keinen Mächten, weder außerhalb noch innerhalb von uns ausgeliefert. Unsere Freiheit sollen wir auf uns nehmen und unser Schicksal von dort her bewältigen. Genauer ausgedrückt, wir müssen nicht einmal so sehr unser Leben bewältigen, sondern vielmehr unseren Daseinsregungen zum Durchbruch verhelfen. Diese Daseinsregungen drängen allesamt in die Richtung einer schöneren Zukunft, nämlich des Himmels. Von dort verstehen wir, was Vorsehung im christlichen Sinne heißt. Sie bedeutet im Grunde das harte Bestehen in der Wirklichkeit vom Glauben her. Sehen Sie, in christlicher Sicht ist die Welt nichts Fertiges. Sie ist vielmehr etwas, das wir durch unsere Gesinnung erst erschaffen müssen, die sich in uns ereignet. Wie soll aber das Anderswerden dieser Wirklichkeit gedacht werden? Wenn der Mensch an die Vorsehung glaubt, muss er umdenken. In diesem Umdenken, in dieser Metanoia des inneren Menschen besteht die Vorsehung. Vielleicht ändert sich unser Schicksal gar nicht. Es erhält aber einen neuen Sinn. Unser Gott spielt mit der Welt nicht. Er hat sie erschaffen und bringt ihr die Achtung des Schöpfers entgegen. Was ändert sich in unserer Welt, wenn wir sie von der Vorsehung Gottes her anschauen? Im Grunde ändert sich nichts. Und doch verwandelt sich alles. Ich möchte versuchen, diese Verwandlung näher zu erklären. Es verwandelt sich unser Begriff von Gott, unsere Auffassung von der Welt und unsere Haltung den Menschen gegenüber. Ich möchte diesen drei Punkten ganz behutsam ein wenig nachgehen. Also, ich weiß nicht, bei welchem Punkt ich bin, ich glaube bei drei. Nicht der Begriff von Gott. Gott wird dadurch zur Grundfrage unseres ganz persönlichen Schicksals. Der Gott unseres Lebens. Gott will uns allen etwas ungemein Persönliches sagen. Etwas, das nur uns einzeln angeht. Eine Frage stellt sich uns durch ihn: Wer ist mein Gott, der Gott meiner Lebenserfahrung? Vielleicht außerhalb von Formulierungen, von Begriffen und Systemen. Was ist das Wesentlichste und Verborgenste meines Lebensschicksals? Dabei müssen wir eines bedenken. Aus den kleinen, vielleicht gebrochenen und auch von Irrtum bedrohten Gotteserlebnissen soll nach und nach das große Bild des Herrn in der Menschheit, in uns und durch uns entstehen. Was gab uns dieser Gott mit auf die Suche nach dem Gott unseres Lebens? Was wollte eigentlich Christus von uns? Christus verkündete uns zunächst die Nähe Gottes zu den Menschen. Der Mensch sollte sich radikal für Gott und für seine Nähe entscheiden. Diese Verkündigung hat ihm zahlreiche Feinde verschaffen. Denn sie war auch eine Forderung eines wahrhaftigen Menschseins vor Gott. Damit aber auch ein Protest gegen des Menschen Unwahrhaftigkeit. Auch ein Protest gegen die Frömmigkeit des Buchstabens, dem der erfahrene Gott fehlt. Protest auch gegen alles religiöse Getue, dem die innere Wirklichkeit des Herzens nicht entspricht. Bei Christus kommen die Dirnen und die Zöllner, die sich selbst gegenüber wahrhaftig sind, und scheu nach Gott suchen, besser weg als die sogenannten Gerechten. Christus hat die gesamte Existenz des Menschen, also auch jene Gemeinschaft, die wir Kirche nennen, angesprochen und herausgefordert. Wo aber der nahe Gott, der Gott unseres Lebens, erfahren und neu aus der Tiefe der menschlichen Seele ausgegraben wird, da erschaut der Mensch in seinem Leben eine Richtung, ein Ziel und einen Sinn. Ein solcher Gott umfängt unsere Angst und Verzweiflung, besiegt die Hoffnungslosigkeit. Da weiß der Mensch mit unerschütterlicher Gewissheit, dass er in allem unsicheren Schwanken und allem verzweifelten Suchen dennoch einen Halt hat. Er weiß, dass er selbst auf allen seinen Umwegen und Irrungen sicher gehalten wird von einem Du, dem er restlos vertrauen darf. Er weiß letztlich, woher er kommt, wo er grundsätzlich steht, wohin er letztlich geht, was eigentlich das innere Geheimnis seines Lebens ist.